Ich freue mich, dass ihr hier seid, denn heute wollen wir mit unserer neuen Serie starten, die ja Detlef schon bekannt gegeben hatte. Wir wollen mit euch in den nächsten 4 Wochen den Kolosserbrief durchnehmen. Aber wie kommen wir auf den Kolosserbrief? Vielleicht, weil wir 4 Sprecher haben und der Kolosserbrief 4 Kapitel. Vielleicht, ehrlich gesagt, ein klein wenig. Aber was uns als Leitung wirklich wichtig ist, dass wir als Christen eine tiefgehende theologische Sicht bekommen, was in Gottes Wort steht. In unserer Zeit, wo man auf vieles Verschiedenes trifft, was so eine pluralistische Gesellschaft mit sich bringt, wo wir den ganzen Tag auf verschiedene Lebensentwürfe treffen, Sichtweisen, andere religiöse Auffassungen Kontakt haben, ist wichtig zu wissen, was dein Glaube ausmacht. Dass er nicht nur eine Worthülse ist aus irgendeiner Tradition, sondern dass in deinem Glauben Kraft ist. Dass du etwas Höheres hast, was dich leitet, dir Kraft gibt und dass, wenn du daran glaubst, es auch an andere Menschen weitergeben kannst. Also ist gut, dass du heute hier bist. Und wir wollen gleich mal ein bisschen Hintergrundwissen über die Kolosser sammeln, damit wir von Kolosser Neulingen zu Kolosser Profis werden. Und in 4 Wochen fragen wir euch dann ab. Ja, noch lacht er. Diese sind wichtig, um alles in den nächsten Wochen richtig zu verstehen und richtig einordnen zu können. Und wenn ihr jetzt schon den Anfang nicht mitbekommen habt, also ihr schon, alle anderen nicht, dann ist es so, wie wenn man einen Film in der Mitte anfängt. Man kriegt zwar noch das Ende mit, das Highlight, aber die ganze Story geht flöten. Also über die Stadt Kolossea wissen wir recht viel. Es war eine kleinere Stadt, in den Jahrhunderten vor Jesu Zeit auch recht wichtig und wohlhabend, da sie an einer Handelsstraße lag. Und irgendwann kam dann mal so ein Römer auf die Idee, eine Umgehungsstraße nach Laodicea zu bauen, sozusagen deren B65. Und Laodicea lag ungefähr 16 Kilometer entfernt und damit ging es in Kolossea ökonomisch bergab. Und zu dieser Zeit sitzt 1500 Kilometer entfernt Paulus in Rom im Gefängnis, eingesperrt, und er bekommt Besuch von Epaphras. Epaphras ist einer seiner engsten Mitarbeiter gewesen und er erzählt ihm, dass er vor Jahren eine Gemeinde in Kolossea gegründet hatte und dass jetzt dort Probleme auftraten. Paulus selber war niemals in Kolossea. Und in der Gemeinde hatten sich von außen kommend esoterische Sonderlehren eingeschlichen. Diese Lehre leugnete Jesus nicht, aber man stufte seine Herrlichkeit herunter. Er war aus der Sicht dieser Lehre nur ein kleiner Strahl der großen Lichtfülle Gottes. Und dieses Wort Fülle taucht im Brief mehrmals auf und es steckte die Sehnsucht darin, diese Fülle zu erleben, aber leider nicht durch Jesus Christus. Der Hintergrund dieser Lehre war, dass sich die Gemeindemitglieder nicht mehr sicher waren, ob es ausreicht, an Jesus zu glauben. Sie versuchten, in höhere Welten zu schauen, asketisches Fasten oder sie fingen an, Engel anzubeten. Sie versuchten, kosmische Ereignisse und deren Bezug zu Sabbat oder auch dem Neumond zu verstehen. Und man merkt schon, dass sich darin so eine Vermischung aus christlichem Glauben mit griechischer Philosophie und jüdischer Mystik eingeschlichen hatte, die Paulus als eigenwilligen Gottesdienst beschreibt. Und wir sehen hier die Grundzüge der später sogenannten gnostischen Lehre, die im 2. Jahrhundert nach Christus eine große Herausforderung für das Christentum wurde, da die Gnostiker sagen, dass man Gott gar nicht kennen kann. Und dabei ist wichtig zu beachten, dass dieser Brief an Christen geschrieben wurde. Im 4. Vers des 1. Kapitels schreibt Paulus, dass er von ihrem Glauben an Jesus Christus gehört hatte. Paulus geht es in dem Brief an die Korinther nicht um Glaubensinhalte oder auch den Lebenswandel der Kolosser zu ändern, wie wir es etwa aus den Korintherbriefen kennen. Der Inhalt des Briefes ist nicht, ihr müsst was ändern, sondern bleibt dran an dem, was ihr ursprünglich gelehrt bekommen habt. Wandelt in Jesus, fest verwurzelt und gegründet, befestigt im Glauben, wie es an einer Stelle heißt. Wir sehen, dass diese falsche Lehre, welche die Kolosser ausgesetzt sind, zu einer Zuversichtskrise geführt hatte. Die Kolosser waren sich nicht mehr sicher, ob ihr bisheriger Glaube ausreichend ist, um eines Tages in den Himmel zu kommen. Und ich denke, jeder von uns hat sich diese Frage auch schon mal gestellt. Bin ich genug? Reicht mein Glaube aus? Oder auch glaube ich richtig? Ich habe mir diese Fragen schon oft gestellt. Und es ist auch gut, dass man sie stellt, damit man neu in Gottes Wort liest. Und um diese Fragen zu beantworten, hatte Paulus diesen Brief geschrieben. Die Lösung der Unsicherheit liegt in der Aufforderung von Paulus, sich nicht verrückt machen zu lassen, sondern sich daran zu erinnern, wer Jesus ist und was er getan hat. Und aus diesem Grund schreibt Paulus diesen seelsorgerischen Brief. Dabei weiß er, dass diese Irrlehre und ihre Faszination nur zurückdrängen lässt durch eine tiefe Christus-Erkenntnis. Dass die Gläubigen in der Gemeinde sehen, dass der Glaube an Jesus Christus genug ist. Dass den Kolossern klar wird, dass Jesus die führende Stellung in ihrem Leben haben sollte. Es gibt nichts weiter, was man braucht, als diesen Jesus zu kennen. Und selbst in seiner Anrede in dem Brief kann man schon sehen, dass er den zutiefst verunsicherten Christen Orientierung geben will. Er stellt sich als Apostel vor, durch den Willen Christi. Er zeigt schon hier an, dass er eine verlässliche Stimme ist. Jemand, der von gebraucht wurde und wird. Man kann schon im Anschreiben des Briefes sehen, dass er bewirken will, wenn die Kolosser diesen Brief das erste Mal sehen, dass sie sagen, oh, du bist der Apostel. Christus hat dich beauftragt. Auf dich ist Verlass. Du bist die Stimme Gottes. Wir brauchen nicht mehr weiter irgendwo suchen. Und das ist auch, was ich mir für heute für uns wünsche, dass wir eine Sicht auf die Göttlichkeit Jesus bekommen. Wie wir schon gerade im Lied gesungen haben, das glaube ich. Ich finde das Lied einfach genial. Ich glaube an Gott, den Vater und Jesus an seinen Sohn. Das ist das, was die Kolosser hätten singen sollen. Und dass du jetzt nach 4 Wochen aus tiefster Überzeugung sagen kannst, Jesus ist Gottes Sohn. Er ist für mich gestorben, am 3. Tag auferstanden. Und außer Jesus brauche ich nichts zusätzlich. Amen. Und er beginnt im 1. Kapitel ihnen die Wahrheit über Jesus aufzuzeigen. Eine Wahrheit, die sie sicherlich kennen, aber wieder neu daran erinnert werden müssen. Und deshalb malt er in dem Brief einen gewaltigen Entwurf des Bildes Christi. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das mit uns zu tun? Wir beten keine Engel an, versuchen nicht mit Astrologie und Horoskopen die Bibel zu erklären. Also warum ist der Kolosserbrief immer noch aktuell? Damals wie heute. Weil wir genauso wie die Christen in Kolossea immer wieder herausgefordert werden, an Jesus festzuhalten. Es ist doch so, es wurde versucht, den Christen Kolossea Angst zu machen, dass sie sich fragen mussten, ob sie das Richtige glauben. Und auch wir sind herausgefordert, zu unserem Glauben zu stehen. Und das kann man am besten, wenn man die Bibel kennt. Es ist doch heute besonders in den Medien Konsens, den Glauben an Jesus Christus, wie er in der Bibel steht, zu verändern oder zu veralbern. Entweder man wird als gläubiger Mensch dargestellt, als ob man nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, oder es wird so dargestellt, als ob wir als westlich Hochgebildete und durch die überzeugende wissenschaftliche Arbeit gar nicht mehr auf die Idee kommen können, an einen übernatürlichen Gott zu glauben. Ich denke, jeder kennt so eine Sätze. Jesus war ein guter Mensch. Und schon wird Jesus die Göttlichkeit abgesprochen. Es wäre echt schlecht für uns, wenn nur der Mensch Jesus am Kreuz gestorben wäre. Weil ein Mensch weder unsere Sünden und Krankheiten tragen könnte, noch in der Lage wäre, wieder von den Toten aufzuerstehen. Oder Jesus ist eine Inspiration für mich. Er war ein Prophet. Nein, er war mehr, wie uns die Bibel lehrt. Oder zurzeit ganz beliebt, ich nehme mir aus der Bibel raus, was mir gefällt, und den Rest lasse ich weg. Heute sehr weit verbreitet, auch unter Christen. Mit Sätzen aus der Bibel wie Liebe deinen Nächsten, die absolut richtig und wichtig sind, kann man ja so schön human, aufklärisch und weltoffen wirken. Aber eine Ehe besteht aus Mann und Frau, also das ist doch veraltet. Das kann man doch heute so nicht mehr sehen. Oder dass auch eine Ehe es wert ist, dass sie ein Leben lang hält. Wenn ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, muss ich die ganze Bibel nehmen, denn dies ist die Heilige Schrift. Und wir dürfen Gottes Wort nicht verwischen, so wie es die Kolosser taten. Während den Vorbereitungen war ich im Internet und dann lief am Donnerstag auf dem ZDF Terra X. Und es war mal wieder so ein Beitrag, der hieß 5 Fakten über die Bibel. Kennt ihr noch die Werbung vom Schweppes? Kennt ihr das Schweppes-Gesicht? Wo man so ein Bitter aufstößt. So sah ich ungefähr dann 8 Minuten aus. Alle Punkte, also diese als Fakten da präsentierten, bezeichnet, wurden nicht mal mit Quellen genannt. Es waren nur Vermutungen. Man hätte ja sagen können, die Christen glauben. Aber nein, das wurde nicht mal gesagt, sondern es ist so. Das beginnt ganz schon gleich im ersten Satz, dass das Bibel nicht als Wort Gottes bezeichnet wird, sondern als literarisches Werk. Das Neue Testament ist ein Parteienprogramm als Absetzung zum Judentum. Was hatten sie noch so Nettes? Die Zusammenstellung der Bibel war politisch von Menschen gewollt und nicht göttlich. Das ist ein Angriff auf alles, was uns wichtig ist. Und dann, in dem letzten Satz gab es dann noch so einen kleinen Anflug, so einen Zusatzspruch. Das haben ja die allermeisten von euch ja eh schon gewusst, dass die Bibel nicht göttlich ist. Ich würde es mal so interpretieren, da wurde gesagt, wie kann man so doof sein, an sowas zu glauben. Und alles in 8 Minuten. Das Geld über den Inhalt entschieden hat, weil ein römischer Kaiser einen einheitlichen Reichsglauben wollte. Und der letzte Punkt. Und ohne jede Begründung, ohne irgendwie als Fakt, Adam hat nie gelebt, Jesus ist nie übers Wasser gelaufen und, und. Das ist genauso, wie heute alternative Fakten sind. Man kann einfach alles behaupten, man muss nichts mehr begründen oder sagen, das glauben Christen, einfach niedermachen. Hinter all dem steckt auch ein ganz perverses Spiel. Erst greift man die Bibel an und damit die Göttlichkeit Jesus, genauso wie bei der Gemeinde in Kolossea. Wenn Jesus nur ein guter Mensch war und nicht göttlich, ist alles, was in der Bibel steht, wertlos. Wir könnten unsere Bibeln wegschmeißen, jetzt sofort, und alle nach Hause gehen. Man kann nicht einen Teil von ihr nehmen und den Rest für unrelevant erklären. Damit sind auch alle Werte und Orientierung, die die Bibel gibt, wertlos. Es sind dann nur menschengemachte Geschichten, Vorschläge, Verordnungen. Weil die Bibel ist ein Buch der Hoffnung, das für jedes Problem im Leben einen Rat hat. Und wenn du die Bibel kennst, kannst du dich vor vielen Fehlern und Tränen bewahren. Und darum ist der Brief an die Kolosser aktueller denn je. Wir müssen wissen, wer wir durch Jesus sind. Denn wir haben den Menschen etwas zu sagen in dieser Welt. Wir haben eine gute Nachricht für sie, dass es einen Gott gibt. Und er liebt jeden von uns, wie es niemand anders kann. Er will bei jedem von uns sein, jeden einzelnen Tag. Und selbst vor dem Tod brauchen wir auch keine Angst haben. Denn wir gehen nicht ins Nichts, sondern wir gehen in den Himmel. Gott zeigte uns ein Leben, was uns Jesus durch seinen Tod am Kreuz ermöglicht hat. Jesus ist nicht dafür gestorben, dass wir eines Tages in den Himmel kommen und so lange unglücklich auf der Erde leben. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, dass er gekommen ist, dass wir ein Leben haben im Überfluss. Amen. So langsam, kommt da. Westfälische Ekstase. Ich weiß, ihr könnt nichts dafür als Westfalen. Okay, lasst uns mit dem Kolosser starten. Wir beginnen heute mit dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes und wir wollen uns mit den Versen 15 bis 23 befassen. Und ihr wisst, ich bin ja eigentlich ein Fan von der Elberfelder Übersetzung, aber habe mich heute mal aus Verständnisgründen für die Hoffnung für alle entschieden. Also auf dem Beamer habt ihr wie gewohnt die Elberfelder, also nicht verwundern, wenn die Wörter verschieden sind, der Inhalt ist derselbe. Okay, Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Als sein Sohn steht er über der ganzen Schöpfung und war selbst schon längst vor ihr da. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Ursprung allen Lebens und zugleich der Erste, der vom Tod zu einem unvergänglichen Leben auferstand. So sollte er in jeder Hinsicht an erster Stelle stehen. Denn Gott hat beschlossen, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen. Ja, Gott hat Frieden gestiftet als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jesus, jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. In den Versen steckt so viel drin und man könnte so viel daraus ziehen. Wir haben heute nur 4 oder 5 Stellen, die wir daraus nehmen. Und wir wollen gleich beginnen mit dem Vers 15. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also das Bild, das Abbild des unsichtbaren Gottes. Also jede Handlung von Jesus, die ihr in der Bibel liest, ist das, was Gott tun würde. Wir sehen hier, dass Jesus nicht nur ein guter Mensch war, sondern dass er Gottes Bild ist, absolut göttlich. Jesus' ganzes Leben ist ein Beispiel für uns. Er ist ein Wegweiser, wie wir unser Leben erfolgreich und erfüllt meistern und wie wir zu Gott kommen können. Wenn Jesus zu Menschen, die krank sind, hingeht und sie heilt, dann ist das ein Weg, den Gott uns zeigt, was wir tun sollen. Wenn Jesus sich mit den Zöllnern, Prostituierten und Ausgestoßenen beschäftigt, mit ihnen isst und ihnen Zeit gibt, heißt das, dass es ein Auftrag Gottes ist, dass wir nicht eine Mauer um unsere Gemeinden bauen, sondern dass wir Willkommensschilder aufstellen. Willkommen, kommt rein zu uns. Dass wir wie Jesus zu den Menschen gehen, uns auch selber auf den Weg machen sollen. Auch wenn es Taten gibt, die Gott nicht gefallen, die er Sünde nennt, liebt er jeden Menschen gleich. Es gibt keinen Unterschied. Kein Mensch von uns ist perfekt. Dein linker Sitznachbar nicht, der hinter dir nicht, ich nicht und so leid es mir tut, auch du nicht. Der Unterschied zwischen Menschen, die Jesus angenommen haben und die Gott kennen und Menschen, die nicht kennen, ist, dass unsere Nicht-Perfektheit uns vergeben wurde. Jeder von uns sündigt immer wieder. Aber wir haben Jesus, der stellvertretend am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Wenn wir ein Ebenbild Gottes auf dieser Erde sein wollen, so wie es Jesus war, brauchen wir diese Sicht auf die Göttlichkeit Jesus. Die Bibel lehrt uns, dass Jesus Gott und Mensch war. Ich finde es immer wieder unglaublich, eigentlich unfassbar. Wir sind so kleine Menschen, machen so viele Probleme und doch kommt dieser Jesus auf die Erde, wo er das perfekte Leben eigentlich hatte. Und dann kommt er nicht auf die Erde, um König irgendwelcher materiellen Güter zu werden, noch irgendeinen Zwang auf uns zu legen. Nein, er kam, um für dich und mich zu leiden. Unsere Schuld, unsere Fehler auf sich zu nehmen, damit wir in den Himmel kommen können. Und das alles, nichts weiter wird gebraucht. Du brauchst nur Jesus. Nehmen wir aus dem 18. Vers den ersten Satz. Er ist das Haupt der Gemeinde, die sein Leib ist. Er ist der Kopf und wir als Gemeinde sind sein Leib, sein Körper. Solange der Leib sich vom Kopf leiten lässt, ist alles in Ordnung. Aber wenn der Körper die Kontrolle übernehmen will, wird es schwierig. Jesus ist das Haupt und es ist unsere Aufgabe als Christen, das Auferstehungsleben, das Jesus uns anbietet, auszuleben. Paulus sagt im Philipperbrief, dass sein Wunsch ist, die Kraft, die Jesus von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Und ich hoffe, dass ihr wollt das auch und ihr kommt auch zur Gemeinde, um Gottes Kraft zu erfahren. Dass ihr hier nicht sitzt aus irgendeiner Tradition, aus einem Verständnis, Sonntag geht man zur Kirche, sondern dass ihr Gottes Kraft erlebt. Dass ihr merkt, Gottes Kraft ist genug in eurem Leben, so wie es für die Kolosser hätte sein sollen. Und es ist so wichtig, eine Gemeinde zu haben. Wie viele Christen sagen heute, Kirche oder Gemeinde brauche ich nicht. Ich schaue mir lieber Gottesdienste im Fernsehen an, bei YouTube. das reicht. Nichts gegen Fernsehgottesdienste. Aber wisst ihr, was man da ganz schnell macht? Man schaut doch nur, was einem gefällt. Wenn einem was in der Predigt nicht passt, dann klickt man einfach weiter. Oder einer kann da so super toll reden und du stellst fest, so hast du Gott noch nie gesehen. Aber du hast nicht mal die Möglichkeit, nachzufragen. Wie ist das? Wie stellt sich's dar? Das ist genauso wie den Christen Kolossea. Epaphras war weg, dann kam von außen, das waren wahrscheinlich jüdische Mystiker, die dann auf sie zukamen und sagen, ist Jesus genug? Ist Gott genug? Und es findet bei YouTube tausende Videos, wo genau dasselbe ist, wo die Dreieinigkeit angegriffen wird, wo gesagt wird, Jesus kann nicht Gottes Sohn gewesen sein, er ist vielleicht ein Prophet. Selbst im Christentum gibt es diese Irrlehre. Deshalb brauchst du eine Gemeinde. Die Gemeinde ist die Braut Christi, auf die er aufpasst. Das dort, wo deine Familie ist, wo wir versuchen, ein Stück des Himmels auf die Erde zu bringen. Habt ihr so schon mal Gemeinde gesehen, dass Jesus das Haupt der CGM ist? Dass wir danach streben sollen, was Gott von uns will, dass wir das zusammen entdecken sollen, nicht nur jeder für uns in irgendeiner Kammer, in seinem Wintergarten, in seiner Hängematte, sondern dass wir zusammen diesen Weg gehen sollen, uns unterstützen, uns gegenseitig erklären sollen, darüber reden sollen. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir lernen, Gott ähnlicher zu werden, wo wir mit unseren Brüdern und unseren Schwestern den Glauben teilen, wo wir uns Halt geben, wo wir füreinander kämpfen, beten, zusammenhalten, zusammen weinen, zusammen lachen. Die Gemeinde wurde erfunden, um ein Zeichen, ein Licht in dieser Welt zu sein. Ein Ort, der in den Städten wie ein Leuchtturm strahlt. Ein Ort, der Hoffnung gibt, weil in ihm Menschen sind, die gesehen haben, was Jesus als Ebenbild Gottes getan hat und dem wir nachstreben. Gemeinde ist ein Ort, wo man dich respektiert. Nicht wegen irgendeinem Erfolg oder einem erfolgreichen Leben, sondern weil wir uns gegenseitig Jesus in uns sehen. Wo wir sehen, Jesus ist in dir. Deshalb respektiere ich dich, ich achte dich, ich hebe dich hoch, ich erhebe dich. Du bist mein Bruder, meine Schwester. Ich weiß, heutzutage ist Bruder oder Schwester schwierig für viele, einen guten Bruder oder Schwester zu verstehen oder gute, gesunde Familien in unserer Zeit. Und ich bin froh, dass ich das noch erleben durfte, wie eine Familie zusammenhält. Und ich sehe das auch so immer, die Gemeinde. Die Gemeinde ist füreinander da. Zwischen uns sollte keine Zeitung mehr passen, so eng stehen wir zusammen. In guten, in schlechten Zeiten. Wir sind zusammen auf einer Reise. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde, der Kopf, der alles lenkt. Die Verse 20 bis 22. Und alles im Himmel und auf der Erde durch ihn mit sich zu versöhnen, ja, Gott hat Frieden gestiftet, als Jesus am Kreuz sein Blut vergoss. Auch ihr wusstet früher nicht, was es bedeutet, mit Gott zu leben. Ihr wart seine Feinde durch alles Böse, das ihr gedacht und getan habt. Doch indem Christus Mensch wurde und am Kreuz starb, hat Gott euch mit sich selbst versöhnt. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Lasst mal kurz diese Verse auf euch wirken. Das sind welche, die man sich in der Bibel rot markieren sollte, damit man nicht vergisst, was Jesus für einen getan hat. Wir haben gerade Abendmahl gefeiert, gedacht an, was Jesus getan hat, sein Blut für uns. Als Jesus sein Blut am Kreuz vergoss, hat Gott Frieden zwischen dir und ihm gestiftet. Es ging von Gott aus, nicht von dir. Nur durch diese Tat und durch nichts anderes ist die Grenze, die zwischen uns und Gott, die es davor gab, verschwunden. Durch Jesus' Opfer am Kreuz wurdest du und ich mit Gott versöhnt. Versöhnt heißt nichts anderes, als wir haben Frieden gemacht. Du bist durch deinen Glauben an Jesus gerecht vor Gott geworden. Nichts kann dich von ihm trennen. Schreib es dir in dein Herz, dass Jesus für dich gestorben ist. Vergiss es niemals. Vergiss es nicht, wenn du krank bist, wenn du Leid erfährst, wenn du Ängste hast, wenn dein Leben ins Wanken kommt und besonders nicht, wenn es dir gut geht. Gott liebt dich so sehr. Er hat es zugelassen, dass ein eingeborener Sohn, den er so unglaublich liebt, auf die Erde kommt und unglaubliche Qualen leidet, um unsertwillen. Die ganze Bibel erzählt von dieser Liebe, dass er dich vor deiner Geburt gekannt hatte, dass er jedes Haar auf deinem Kopf gezählt hat. Nochmals der letzte Vers davon. Jetzt gehören wir zu Gott und stehen befreit von aller Sünde und Schuld vor ihm da. Ich habe mir während der Vorbereitung vorgestellt, wie die Kolosser auf diesen Satz wohl reagiert haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie äußerst verwundert waren oder vielleicht auch aufgebracht. So sein, dass sie sagten, wir versuchen alles, um uns zu verbessern, damit wir ja auch nichts übersehen. Wir stehen die ganze Nacht in der Kälte vor dem Haus, um in Sternen zu lesen. Und dabei ist es doch so einfach. Jesus Opfer hat uns mit Gott versöhnt. Und durch unseren Glauben an Jesus sind wir befreit von Sünde und Schuld. Das ist es. Im Prinzip ist in diesem Satz alles drin, was das Christsein ausmacht. Nicht irgendwelche Werke oder heiligen Rituale. Glauben. Nichts weiter. Wenn du heute Abend vorm Schlafengehen betest, bete mal mit wenigen Worten und sage nicht, würdest du, sondern sag, ich glaube. Und wie ihr wisst, der Glaube versetzt Berge. Eigentlich schon zu einfach, oder? Aber genau so ist es. Vers 23. Und das schreibt Paulus definitiv nicht nur an die Kolosser, sondern auch direkt an uns. Wichtig ist aber, dass ihr auch weiterhin fest und unerschütterlich in eurem Glauben bleibt. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Keine Macht der Erde soll euch die Hoffnung rauben, die Gott euch durch seine rettende Botschaft geschenkt hat. Ihr habt sie gehört und sie ist überall in der Welt verkündet worden. Mein ganzes Leben steht im Dienst dieser Botschaft. Sie will ich weitersagen. Es ist so wichtig, an unserem Glauben festzuhalten und sich nicht abbringen zu lassen. In unserer Zeit wird er aus zig Richtungen unter Beschuss genommen. Und deshalb ist es wichtig, mit Gemeinschaft mit seinen Brüdern und Schwestern zu haben. Es ist wichtig, sich gegenseitig zu erzählen, wie Gott Leben verändert, dass wir Zeugnisse hören. Vor ein paar Jahren hatte ich Rheuma. Schlimm, ich konnte 2 Jahre lang, habe ich fast nicht, manchmal nicht aus dem Bett gekommen. Und dann berührte mich Gott. Meine Handgelenke wurden heiß, mein Körper kippte weg. Und seit diesem Tag habe ich nicht eine Sekunde mehr Schmerzen gehabt. Ich weiß, wer mich berührte. Ich weiß, was Schmerzen sind, wenn man die Nacht nicht mehr kann vor Schmerz. Und ich weiß, dass Gott Kraft hat. Dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, um uns mit dieser Kraft zu verbinden. Wir brauchen nicht mehr wie die Juden vom Altertum diesen Vorhang, sondern wir können ins Heiligtum kommen. Wir können frei sein in dieser Botschaft. Und ich weiß, hier in dieser Gemeinde sind auch viele Heilungen passiert. Wenn das nicht eine rettende Botschaft ist. Der Inhalt der heutigen Predigt ist eigentlich recht einfach. Glaube an Jesus. Er ist für die Sünden der Menschen ans Kreuz gegangen. Und jetzt sind wir Menschen, denen unser Nicht-Perfekt-Sein vergeben wurde. Wir haben das Vorrecht, davon zu wissen und zu erleben, wie wir durch jedes Problem mit seiner Hilfe gehen. Halte dich an ihm fest. Zweifel nicht wie die Kolosser, sondern lerne von ihm. Jesus ist Gottes Sohn und in seinem Namen liegt Kraft. Mehr brauchst du nicht. Steht bitte auf, wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir haben gerade von den Kolossern gehört, von ihren Kämpfen, von ihren Ängsten, von ihren Problemen, von all dem, was sie beschäftigt. Und ich danke dir, dass du geantwortet hast durch Paulus. dass du uns aufgezeigt hast, dass Jesus für mich gestorben ist. Dass du aufgezeigt hast, dass Jesus göttlich ist. Dass eine Kraft in ihm wohnt, dass unser Glaube an ihn eine Kraft hat. Ich möchte dir danken, dass du das Haupt dieser Gemeinde bist, dass du uns durch deinen Heiligen Geist leitest, uns führst, uns Wege zeigst, uns Inspiration gibt. Ich möchte dir danken, dass ich nicht nur einen Bruder habe, sondern dass ich viele, viele Brüder und Schwestern habe. Und ich möchte dich bitten, dass du unseren Glauben fest in unserem Herzen verankerst. Dass wir nicht zweifeln, sondern diesen Glauben auf unserer Brust tragen. Dass die Menschen in dieser Welt sehen, dass etwas anders an uns ist. Dass wir eine Hoffnung in uns tragen, dass wir ein Leuchten in unseren Augen haben. Dass der Heilige Geist durch uns scheint, weil wir Jesus in unser Leben gelassen haben. Ich möchte dich bitten, dass du in dieser Woche uns ganz nahe kommst. Dass wir dich suchen, dass wir dich sehen und dass wir Zeugnis von dir ablegen können. Vor den Menschen, vor der Gemeinde. Und ich möchte jetzt auch anbieten, wenn jemand Gebet braucht, sei es für Heilung, sei es für Herausforderungen in dieser Woche, sei es für egal was, dann kannst du jetzt nach vorne kommen. Wir wollen dir die Hände auflegen und für dich beten.